klein anfangen. Klein, aber konsequent. Also viele Unternehmen scheitern daran, dass sie zu schnell zu viel wollen. Drei gute, sauber definierte KPIs, die regelmäßig genutzt und verstanden werden, sind viel wichtiger als 20, die nur überflogen werden oder gar nicht angeschaut werden.
Willkommen zum heutigen TPG-Podcast. Und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Im Multiprojektmanagement ist Transparenz der Schlüssel zum Erfolg. Doch wie behalten Unternehmen den Überblick, wenn viele Projekte gleichzeitig laufen mit unterschiedlichen Teams, Zielen und Budgets? Heute sprechen wir darüber, wie Kennzahlen, also KPIs, dabei helfen, Projekte wirtschaftlich zu steuern. Mein Gast ist Dieter Ziebert, erfahrener Projektmanagement-Experte und Autor des Buchs Profitmaschine Projektmanagement. Er erklärt uns, welche Kennzahlen wirklich zählen, wie man sie richtig einsetzt und welche typischen Fehler sie vermeiden sollten. Hallo Herr Ziebert, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch auf das Gespräch und dieses Thema KPIs im Multiprojektmanagement ist aktueller denn je. Mhm. Und gerade viele Unternehmen haben damit zu kämpfen.
Mhm. Da werden wir jetzt gleich einsteigen. Also Sie haben es ja schon gesagt, das Thema ist aktuell, aber was war denn Ihr persönlicher Treiber oder Ihre Motivation, gerade sich mit diesem Thema intensiv zu beschäftigen? Und auch, Sie haben ja auch bei uns im Blogartikel schon darüber geschrieben, warum dieses Thema?
Thema KPIs, also an sich, sag mal so, ich habe viele Unternehmen oder Organisationen gesehen, die sehr komplex sind und die haben sehr viele Projekte vor allem, ja. Und ich habe auch öfters Menschen erlebt, die mit großem Einsatz arbeiten, aber irgendwie diese Arbeit so schlecht messbar bleibt. Und das war für mich auch der Auslöser, diese Analysen zu machen, diese Komplexität einfach zu gestalten und zu schauen, wie man Projekte einfacher steuern kann, dass man auch termingerecht fertig wird und vor allem wirtschaftlich arbeitet. Und dabei wurde mir schnell klar, dass ohne Transparenz und Vergleichbarkeit, da geht's nicht. Und KPIs als Instrument bieten sich an und liefern auch diese objektiven Maßstäbe, die notwendig sind, damit wir von der Gefühlsebene auf die Sachebene kommen.
Mhm. Welche typischen Probleme entstehen denn, wenn Unternehmen keine einheitlichen Kennzahlen benutzen, also eben aus dem Bauch eher agieren, vielleicht unter Umständen dann?
Ja, das ist ein sehr interessantes Thema und ich ziehe immer den Vergleich, ob das Beratungen sind oder Schulungen oder Seminare, das mit der Sprache, ja. Das heißt, wenn die Beteiligten unterschiedliche Sprachen sprechen über ein Thema, die verstehen sich nicht, es sei denn, sie sprechen dann mehrere Sprachen. Und das ist auch in Unternehmen der Fall. Zum Beispiel in IT, Fortschritt misst anders als Controlling und das PMO anders als die Fachbereiche. Mhm. Dann entstehen Missverständnisse, daraus ergeben sich falsche Entscheidungen. Und dann braucht man sich nicht zu wundern, dass Millionen investiert werden. Und da habe ich solche Unternehmen tatsächlich gesehen, wo man zwar investiert, aber strategisch liefert das keinen Mehrwert und das hilft auch niemandem. Mhm. Und deswegen sind die KPIs, die schaffen hier Faktenbasis und Vergleichbarkeit und das ist Gold wert.
Mhm. Also eben auch und wirtschaftlicher, wie Sie sagen, richtig? Also weil
absolut,
eben
ja. Strategisch
gearbeitet werden kann, auf einem Level sozusagen. Mhm.
Genau, also quasi, man muss schauen, dass man die Strategie mit dem operativen Abarbeiten der Projekte verbindet. Und ich habe viele Unternehmen gesehen, da fehlt absolut diese Mitte. Das heißt, es herrscht die Kluft zwischen Zielen und Strategien und dem Abarbeiten der Projekte. Und das ist sehr schade.
Also da ist eine hohe Diskrepanz und es passt irgendwie nicht zusammen. Ja.
Genau.
Okay. Mhm. In dem Blogartikel, den Sie bei uns veröffentlicht hatten, erwähnen Sie eben Sichtbarkeit, Transparenz und Voraussagbarkeit als zentrale Erfolgsfaktoren. Können Sie das etwas genauer erläutern? Also was meinen Sie damit mit Sichtbarkeit, Transparenz und Voraussagbarkeit?
Man könnte meinen, das ist eigentlich das Gleiche damit gemeint, aber es gibt sehr klare und feine Unterschiede. Also Sichtbarkeit kann man sich so vorstellen, das ist einfach die Grundlage. Ich habe vor Augen das, was ich zumindest sehen kann. Was sich vor meinen Augen abspielt, und das ist letztendlich die Sichtbarkeit. Transparenz geht dann weiter und bedeutet, dass ich auch verstehe, warum ein Projekt erfolgreich oder nicht erfolgreich ist. Und Voraussagbarkeit, das ist der nächste Schritt. Wenn ich frühzeitig erkenne, und ich betone hier das Wort frühzeitig, welche Entwicklungen mich erwarten und da kann ich tatsächlich aktiv entgegensteuern. Und diese Fähigkeit unterscheidet reife Organisationen von reaktiven. Und ein KPI-System ist genau dafür da, um von dieser Sichtbarkeit, also das heißt, ich sehe etwas, auch dass ich proaktiv reagieren kann auf die Frühwarnsignale, dass ich sie auch ernst nehme. Das ist eine Art Navigationssystem. Ich bin nicht nur im luftleeren Raum unterwegs, sondern ich weiß, wo ich bin und vor allem, ich weiß, was mich bei der nächsten Ausfahrt erwartet oder irgendwo in 10, 20 Kilometern. Das ist sehr wertvoll.
Mhm. Dieses Stichwort eben, um proaktiv handeln zu können, statt nur zu reagieren. Ja,
genau.
Genau, das ist dieser Unterschied zwischen Sichtbarkeit und eben, wenn man mit KPIs dann arbeitet. Haben Sie vielleicht ein Beispiel für uns aus der Beratungspraxis, wo zum Beispiel ein KPI-Dashboard den entscheidenden Unterschied gemacht hat? Also, dass wir das einfach nochmal, jetzt haben wir es in der Theorie besprochen, aber nochmal in der Praxis nochmal hören.
Ja, also ich habe tatsächlich war in einem Unternehmen tätig und das Unternehmen kommt aus der Automatisierungstechnik und sie haben ein zentrales KPI-Dashboard eingeführt. Und damit konnten sie mit Hilfe dieser KPIs, die sie definiert haben, wir werden später darüber sprechen im Detail, sie konnten dann entsprechend die Zahl der laufenden Projekte um 20% reduzieren. Und vor allem durch klare Work-in-Progress-Limits, das heißt, wie viele Projekte dann tatsächlich in der Abwicklung sind und der Ampelsignale, da werden wir uns auch später darüber im Detail unterhalten, wurden Engpässe sichtbar, sichtbarer und dadurch wurden Entscheidungen beschleunigt und die Durchlaufzeit hat sich um 25% verkürzt.
Mhm. Ja, ist ja auch schön, dass man dann eben auch solche Aussagen treffen kann, wie 25% Verbesserung, richtig? Also das kann man ja auch nur, wenn man KPIs hat. Genau. Wir haben es vorhin schon mal angeschnitten, aber warum ist so wichtig, dass Kennzahlen einheitlich definiert werden?
Mhm. Also Einheitlichkeit, das ist, wie vorhin schon auch kurz erläutert, das ist, wie gesagt, wie eine Sprache. Ja? Eine Sprache, wenn man dieselbe Sprache spricht, und das ist äußerst wichtig, dass man in der Organisation auch dafür sorgt, dass diese Einheitlichkeit entsprechend eingerichtet wird. Wenn zum Beispiel Projektfortschritt 80% in der Entwicklung etwas anders bedeutet als im Einkauf oder im Testing oder bei der Auslieferung, dann gibt es ganz große Probleme. Und vor allem habe ich viele Unternehmen gesehen, die sagen, wir sind mit dem Projekt 80% fertig und dann braucht man für die restlichen 20% dann unheimlich viel Zeit, manchmal das Doppelte und das Dreifache. Und das ist und diese Einheitlichkeit ist deswegen sehr wichtig, damit man ganz klar weiß, wo befinde ich mich und wie viel tatsächlich benötigt wird.
Aha. Mhm. Um es einschätzen zu können, auch alles, genau.
Genau. Mhm.
Ja, genau. Genau, jetzt haben wir schon darüber gesprochen, also dass es eben einheitliche Kennzahlen wichtig sind. Was sind denn typische Fehler, die passieren können, wenn Abteilungen da unterschiedliche Definitionen oder Messmethoden verwenden? Also was ist denn dann so der Effekt, den ich habe?
Also der Effekt, also ich sag mal, es gibt einer der größten Fehler, den man machen kann, dass die Reportings letztendlich zu einem politischen Instrument werden. Mhm. Also es gibt natürlich bei uns in der, im Staat also Politik, aber es gibt auch ganz viel Firmenpolitik und das darf man nicht vergessen. Und die Abteilungen versuchen tatsächlich, die Dinge ein bisschen anders darzustellen, als sie sind, um einfach besser dazustehen. Und das führt zu Intransparenz und Misstrauen. Und mit den Kennzahlen will man eigentlich genau das Gegenteil erreichen. Man will Transparenz, dass alle genau über das Gleiche sprechen und auch sich in die gleiche Richtung begeben. Also hier wirklich nicht missbrauchen als politisches Instrument, sondern wirklich schauen, dass man einheitlich arbeitet. Auf Vertrauensbasis auch.
Mhm. Also da kann ich mir auch vorstellen, dass es da immer wieder gegen jede Form von Transparenz und Vereinheitlichung wahrscheinlich auch Widerstände gibt. Aber da können wir gleich nachher nochmal sprechen.
Eine Ergänzung vielleicht noch.
Ja.
Also wichtig ist, wenn man dann diese KPIs definiert, dass man dann interdisziplinär arbeitet. Das heißt, in Workshops kann man definieren, was bedeutet der Buchstabe zum Beispiel A, heißt Buchstabe A und nicht B, C oder irgendeine Kombination.
Mhm. Ja. Wie viele KPIs sind denn gesund für so ein funktionierendes Multiprojektmanagement? Ab wann wird es zu viel? Also ich könnte mir auch vorstellen, wenn man jetzt anfängt, alles zu messen, wird es auch problematisch. Was ist denn so eine gute Richtgröße? Gibt es sowas?
Auf jeden Fall. Also und diese Frage wird sehr oft gestellt. Sehr oft gestellt. Und ich sag mal, eine Daumenregel ist so 3 bis 7 KPIs. Das ist eine gute Orientierung. Weniger reicht oft nicht aus weil man muss schon das System ganzheitlich verstehen, aber viel mehr, und das ist das Hauptproblem, dass man dann viel zu viele KPIs hat und das führt ziemlich schnell zur Informationsüberflutung. Und wenn man vor allem anfängt, alles zu messen, da verliert man Fokus. Und ein gutes KPI-Set, das ist wie ein Cockpit im Flugzeug. Ich kriege nicht alle Daten angezeigt, aber ich kriege genau die angezeigt, die mir helfen, eine gute und sichere Entscheidung zu treffen. Und das braucht man.
Einen guten Flug zu haben eben für das Projekt, genau. Haben Sie einen Tipp, wie Unternehmen eben so ein überschaubares, aber wirkungsvolles KPI-Set entwickeln können? Also wie geht man daran?
Also der erste und wichtigste Schritt ist, nicht gleich eine Excel-Tabelle aufmachen und anfangen, Excel-Tabelle zu pflegen, sondern erstmal mit Fragen arbeiten. Einfach, man kann auch in der heutigen KI-Welt kann man durchaus Zettel und Stift nehmen und da wirklich mit den Fragen starten. Also, was wollen wir wissen, um besser zu entscheiden? Und das ist die wichtigste Grundlage. Ich habe viele Unternehmen gesehen, die anfangen, Tools einzuführen und sogar sehr komplexe Tools. Und das führt wieder zu Verwirrung und Informationsüberflutung. Und sehr wichtig ist, dass man, wenn man sich die Fragen stellt, was braucht das Unternehmen wirklich? Und erst wenn die Fragen geklärt sind, dann wählt man passende Kennzahlen. Und diese werden entwickelt nicht einfach so im luftleeren Raum von einem strategischen Team, sondern am besten abteilungsübergreifend. Dann kann man damit sehr gut arbeiten. Und äußerst wichtig ist, lieber klein anfangen. Drei gute KPIs, die regelmäßig genutzt werden, sind wertvoller als 20, die niemand anschaut.
Das ist ganz ähnlich wie bei unseren Tools, wo wir auch immer empfehlen, erstmal mit weniger Funktionen zu starten und die richtig zu nutzen, bevor man dann gleich das ganze Dashboard voll hat und dann eben vor lauter Überforderung nichts macht. Ja?
Genau. Absolut.
Tauchen wir ein in die KPIs, welche sinnvoll sind. Also wir hatten ja hier den ersten Punkt Wirtschaftlichkeit, ja? Was verstehen Sie denn unter Wirtschaftlichkeit im Projektkontext?
Genau, das ist ein wichtiger Punkt, dass man es mal versteht, also Begriffsdefinition. Ja.
Ja.
Und Wirtschaftlichkeit bedeutet im Kern, dass Aufwand, Nutzen und Risiko eines Projektes in einem gesunden Verhältnis stehen. Und was ich unglaublich oft sehe in vielen Organisationen, da wird zum Projektbeginn ein Business Case gerechnet und was passiert dann? Dann verschwindet er in eine Schublade. Wirtschaftlichkeit ist aber kein Einmalcheck, sondern das ist eine laufende Bewertung. Und ich sehe Wirtschaftlichkeit als roten Faden und heutzutage vor allem ist dieser Punkt äußerst wichtig, weil viele sehen Projekte eher als Kostenfaktor und ich sehe das aus einer ganz anderen Perspektive. Natürlich kosten Projekte Geld, aber Ziel ist ja, dass sie wirtschaftlich sind, damit, dass man damit Geld verdient, dass man damit auch tatsächlich profitabel ist. Und da muss man auch das Ganze im gesamten Lebenszyklus eines Projektes betrachten, also regelmäßig schauen.
Wenn Ihre Projekte laufen, aber der Überblick fehlt, Ressourcen überlastet, Budgets verstreut, Entscheidungen ohne klare Datenbasis sind, dann lohnt sich ein Blick auf unser Tool. TPG Project Powerpack bringt Struktur ins Projektchaos. Sie erhalten eine zentrale Projektübersicht, smarte Ressourcensteuerung und aussagekräftiges Reporting. Alles integriert in Microsoft 365 und Teams. Damit treffen Sie bessere Entscheidungen auf Basis aktueller Daten, ob über Gantt-Charts, Kanban-Boards oder automatisierte Workflows. TPG Project Powerpack, damit Projektmanagement endlich wieder richtig Spaß macht. Mehr unter www.projectpowerpack.com.
Wäre das dann was beim Projektcontrolling angesiedelt wäre, da die KPI einzusammeln? Oder wer kümmert sich denn um die KPIs in der Regel?
Also um die KPIs, um die Definition, ich sag mal als Koordinator ist das also Project Management Office in der Regel unterwegs. Und das ist eine enge Zusammenarbeit zwischen PMO und Controlling.
Wir haben schon gesagt, eben die Wirtschaftlichkeitsprüfung darf nicht nur ein einmaliger Business Case Check bleiben, sondern muss regelmäßig erfolgen und immer wieder im Turnus. Wie gehen Sie denn mit Projekten um, die wirtschaftlich kippen? Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Abbruch?
Das ist eine schwierige Frage. Also den richtigen Zeitpunkt genau zu treffen ist genauso wie an der Börse. Versuchen die Aktien zum richtigen Zeitpunkt zu kaufen, das wird oft nicht funktionieren, aber es gibt schon Indikatoren, die tatsächlich auch zeigen, ob ein Projekt noch sinnvoll ist, weiterzuführen oder nicht. Und da ist natürlich wichtig, da sind wir wieder beim Thema Business Case. Also das heißt, dass man schaut, ob der erwartete Nutzen dauerhaft nicht mehr realisierbar ist. Das heißt, wenn man das feststellt und durch diese regelmäßige Prüfung sieht man das dann auch, wie sich das entwickelt. Und wir leben in einer sehr dynamischen Welt. Und da kann auch tatsächlich innerhalb von ein paar Monaten plötzlich sich herausstellen, dass ein Projekt sich nicht mehr lohnt. Und dann braucht man eine Investitionsentscheidung. Und für mich ist ein Abbruch, Projektabbruch ist gar kein Scheitern. Das ist tatsächlich eine Investition. Das ist eine Investitionsentscheidung. Das heißt, das Umlenken, wo man sagt, okay, jetzt lohnt sich nicht mehr, lass uns dann was anderes ausprobieren. Und ich kenne solche Organisationen, die durch solche mutigen Stopps auch Millionen gespart haben. Das Wichtige ist, dass man einen objektiven Prozess da installiert, der auf gewissen KPIs basiert. Mhm. Und dann kann man das auch durchziehen.
Mhm. Und dann hat man ja auch gute Argumente, ja, schwarz auf weiß, die einem dann auch die Argumente liefern, ja.
Genau, das ist der Punkt, ja.
Genau. Schauen wir auf den KPI 2, den Sie eben vorschlagen, explizite Sicherheiten und ein Ampelsystem. Starten wir mit dem Ampelsystem. Warum ist ein einheitliches Ampelsystem so effektiv?
Also das ist deswegen effektiv, weil die Komplexität in Sekunden per Mausklick mehr oder weniger sichtbar gemacht wird. Und das ist sehr wichtig, nicht? Also heute, ich sag mal, man versucht natürlich, einige Organisationen versuchen noch manuell zu arbeiten. Bis zu einer gewissen Anzahl von Mitarbeitern geht das. Aber in den meisten Fällen braucht man ein Tool. Aber wichtig ist, dass darauf geachtet wird, dass nicht die Organisation an ein Tool angepasst wird, sondern genau umgekehrt. Das Tool soll an die Organisation angepasst werden, wo man auch dieses Ampelsystem schafft. Das ist im Prinzip eine visuelle Sprache auf verschiedenen Ebenen. Es gibt die Portfolio-Ebene fürs Management, Projektebene für die Projektleitung oder die Teilprojektleiter und die Task-Ebene für Projektteams. Ja? Und grün heißt, dass es stabil, gelb, Aufmerksamkeit notwendig und rot erfordert Eingreifen. Das ist wirklich sehr simpel, aber auch gleichzeitig sehr wirkungsvoll, weil dann zum Beispiel Projektleiter ganz genau weiß, wann er auf Geld setzen muss, ohne Angst zu haben, dass er dafür bestraft wird. Das ist ja kein Notensystem. Das ist eine Anregung, einfach um proaktiv und nicht reaktiv zu reagieren.
Und dennoch werden Sie auch ganz oft erlebt haben, erleben wir auch ganz oft bei, wenn wir in Firmen reingehen, ist es so, dass rot als Versagen interpretiert wird oder gelb sogar schon manchmal oder dass Leute eben ganz bewusst, auch wenn das Projekt schon wackelt, nicht die Farben nutzen und es weiterhin auf grün stehen lassen, weil sie ja, dem aus dem Weg gehen möchten, dieser Diskussion aus dem Weg gehen möchten oder eben auch, weil sie vielleicht auch Sorge haben, dass das negativ auf sie zurückfällt. Wie können das Unternehmen verhindern, dass sowas passiert?
Ja, Fingerpointing, das ist so ein bekanntes Problem. Das ist tatsächlich so, aber an der Stelle ist es wichtig, dass die Organisationen diese Unternehmenskultur installieren. Und da sind natürlich die Führungskräfte gefragt, dass sie jetzt nicht durch Schuld verschieben, das Ganze so interpretieren, sondern dass man das als eine Möglichkeit sieht. Also Alarmstufe Rot heißt nicht, ich habe Angst, sondern wir haben ein Risiko erkannt und wir sollen jetzt möglichst schnell und proaktiv reagieren und dagegen steuern.
Mhm.
Und also, dass man sich dabei auf die Lösung fokussiert und nicht auf diesen roten Status.
Mhm. Also wäre das vielleicht ganz gut auch dann eben sozusagen Projektleiter, die gut melden, die gut zurückmelden, eben auch denen mal auf die Schulter zu klopfen und sagen, hey, super, ja, oder dass man eben hier auch ein Lob ausspricht für die Leute, die das wirklich auch dann nutzen, ja, gut nutzen. Also kann man so vielleicht auch die Hemmungen abbauen oder was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Also wir müssen jetzt nicht in die Methodik einsteigen oder in Change oder, aber vielleicht haben Sie ja noch einen Tipp für die Unternehmen, wie man das auch noch fördern kann, außer dass man eben es von oben vorgibt, ja, aber haben Sie da noch einen Tipp?
Dieses Ampelsystem nicht als Noten zu sehen, sondern als Kommunikationssignal. Das heißt, es ist ein Frühwarnradar, dass ich diese Zeit und diese Möglichkeit nutze, um mich vorzubereiten, wie ich reagiere. Und das ist sehr wichtig, diese Vorbereitungszeit zu gewinnen.
Mhm. Also das sich mental bewusst zu machen, dass genau. wie man diese Ampel bewertet. Genau, ja, okay. Gehen wir zu KPI 3, Work in Progress, WIP. Warum ist es so gefährlich, zu viele Projekte gleichzeitig zu starten?
Das ist so mit den Aufgaben. Wenn man jetzt sehr viele Aufgaben auf dem Tisch hat, dann jede Aufgabe braucht ja Zeit und Energie und die Ressourcen sind meistens endlich. Und viele Unternehmen glauben fälschlicherweise, dass wenn sie mehr Projekte haben, dann haben sie mehr Ergebnisse. Aber in der Realität ist das genau das Gegenteil. Also man spricht auch vom Multitasking-Syndrom, wo man denkt, okay, ich habe jetzt so viel und dann kann ich ja parallel alles treiben. Aber am Ende wirkt genau das Gegenteil. Das heißt, je mehr ich mich fokussiere auf wenige Projekte, desto schneller kann ich auch diese Projekte abwickeln. Das ist wie auf der Autobahn. Mhm. Wenn alle Spuren überfüllt sind, fährt niemand mehr schnell. Mhm. Und wenn aber da Ordnung herrscht und auch die Spuren entsprechend richtig genutzt werden, dann kann man auch viel schneller durchkommen.
Das ist ein schönes Bild, ja. Macht's klar. Wie setzen Sie denn WIP-Limits praktisch um und wie reagieren Teams darauf? Was können Sie uns da weiterempfehlen?
Ja, also zunächst braucht man die Transparenz. Also ohne die Transparenz hilft nichts, also über alle Projekte. Und das ist ein echtes Portfolio-Board. Und dann legt man gemeinsam mit dem Management fest, wie viele Projekte dann entsprechende Teams oder Abteilungen abwickeln können. Das ist auch eine ziemlich unbequeme Diskussion, weil man lernen muss, Nein zu sagen. Und das möchte man vermeiden. Und durch dieses Lernen, wenn man das wirklich auch gelernt hat, zu sagen, okay, wir warten oder wir verschieben ein Projekt, dann werden auch die Teams mit der Zeit merken, wir arbeiten fokussiert an bestimmten Projekten, wir kommen schneller voran, wir haben weniger Überlastung und dann kippt auch tatsächlich die Stimmung meistens positiver. Das heißt, die Teams merken, weniger ist mehr.
Und die Qualität steigt dann ja auch natürlich.
Die Qualität steigt auch entsprechend, ja.
Ja, klar. Jetzt haben wir schon quasi meine dritte Frage beantwortet. Welche positiven Effekte beobachten Sie, wenn Unternehmen Work in Progress wirklich konsequent begrenzen? Haben Sie schon gesagt, die Teams, also es sind oft bessere Ergebnisse. Gibt es sonst noch positive Effekte, außer dass jetzt eben die, also ist ja nicht wenig, aber dass die Teams besser arbeiten und eben auch das Ergebnis meistens besser ist. Gibt es sonst noch irgendeinen positiven Nebeneffekt?
Also die Durchlaufzeit steigt auf jeden Fall. Also ich habe auch Unternehmen gesehen, nach der Einführung von Work-in-Progress-Limits, da sind die Durchlaufzeiten um 20-30% verkürzt worden. Mhm. Allein durch die Fokussierung.
Ja,
also
Wahnsinn.
Nichts anderes gemacht. Und das ist, das vermittelt auch ein Zufriedenheitsgefühl und für die Teams, aber natürlich auf der wirtschaftlichen Ebene genau das Gleiche.
Ja, klar.
Da merkt man schon den Unterschied.
Weil man im Endeffekt dann ja doch mehr Projekte fertig bekommt, gell? Also wenn, ja, genau. KPI 4. Engpass-KPI. Das ist natürlich immer kritisch zu sehen, ja. Jeder, also kritisch, weil jeder kennt es mit den Engpässen. Aber definieren wir es nochmal. Was genau ist denn ein Engpass-KPI und genau, wie identifiziert man diese im Portfolio?
Mhm. Das ist eine sehr gute Frage und sogar eine sehr wichtige Frage. Und diese Frage stelle ich immer wieder und erfahre auch, dass viele sich viel zu wenig damit beschäftigen. Also ich glaube, für viele ist es dieses KPI also weniger bekannt, weil man sich gar nicht damit beschäftigt. Mhm. Aber der Punkt ist, das ist im Prinzip so ein Engpass-KPI, das ist so wie ein Flaschenhals. Ein Flaschenhals im System, wo ich sehe, wo tatsächlich ein Problem ist. Das kann eine Ressource sein, das kann ein überlasteter Fachbereich sein, das ist irgendein Experte oder auch durchaus ein Prozess. Zum Beispiel, wenn die Entscheidungswege zu langsam sind. Mhm. Und um den Engpass zu finden, schaut man, wo sich die Aufgaben stauen oder Projekte regelmäßig warten müssen. Mhm. Und das basiert wieder auf gewissen Analysen. Und man kann das auch mit Beobachtung machen am Anfang. Aber im Endeffekt sind das auch gewisse KPIs, die genau den Engpass messen. Und es ist halt die Sache, man hat nicht unbegrenzt Ressourcen. Und deswegen soll man sich wirklich darauf fokussieren, wie kann man das viel effektiver machen. Und das ist der größte Hebel, dieser Flaschenhals für die Leistungssteigerung und auch die Steigerung der Profitabilität.
Also würde man auch, also die sich die Prozesse angucken, wie kann man vielleicht diesen Flaschenhals weniger eng gestalten, ja? Und vielleicht eben auch in dem Work in Progress, das fließt wahrscheinlich dann ja auch ein, wenn ich weiß, ich habe jetzt ressourcenbedingt einen Engpass, einer gewissen Position, dann würde ich vermutlich auch bei dem Work in Progress, bei der Definition, wie viele Projekte kippe ich in das Team hinunter, wahrscheinlich auch diesen Engpass-KPI mit einberechnen, oder nicht?
Richtig, also Engpass-KPI misst den Engpass, das heißt, ich identifiziere, wo ich das Problem habe, und Work in Progress, das ist im Prinzip eine Möglichkeit, auch diesen Engpass dann tatsächlich zu steuern. Also die zwei hängen zusammen.
Ja.
Das heißt, die unterstützen sich auch gegenseitig.
Mhm. Mhm. Haben Sie vielleicht ein Beispiel für uns, wo die Engpass-Analyse eben den Durchsatz verbessert hat?
Ja, ein Unternehmen zum Beispiel erkannte, dass Projektfreigaben, zu lange dauerten, und durch die Priorisierung und klare Entscheidungsprozesse im Engpass stieg entsprechend der Projektdurchsatz um über 20%.
Mhm.
Das klingt zwar unspektakulär, hat aber enorme Wirkung. Projekte kamen schneller in die Umsetzung, Ressourcen wurden gleichmäßiger ausgelastet und vor allem die Führung konnte Entscheidungen viel gezielter treffen. Manchmal ist der Engpass gar nicht im operativen Bereich, sondern sogar viel öfters in der Führung, weil man dann letztendlich auf das Management wartet. Und genau das wurde hier sichtbar.
Mhm. Sehr gut. Jetzt kommen wir zum letzten KPI, den Sie vorschlagen, der eben wichtig ist, mit einzubeziehen, ist Time to Market. Warum ist das so ein wichtiger strategischer KPI?
Eine sehr gute Frage auch. Und wenn man sich so ein paar Paradebeispiele anschaut, wenn man sich an das Jahr 2007, 2008 erinnert mit dem ersten iPhone von Apple, das war ein Wow-Effekt für alle mit dem Touchscreen. Das war wirklich eine Bombe,
eine Sensation.
Könnte man sagen.
Ja,
ja, eine Sensation. Und den gleichen Effekt haben wir erlebt Ende 2022, als die erste ChatGPT-Version von OpenAI auf den Markt kam. Das heißt, da plötzlich veränderte sich die Welt nachhaltig für uns alle. Ja. Und genauso Time to Market, also wann ein Produkt auf den Markt kommt, das spielt eine sehr wichtige Rolle. Und das ist in allen Branchen unabhängig, ja. Wer schnell liefert, kann auch Kunden früher begeistern, Einnahmen früher generieren und natürlich Feedback viel schneller in die Weiterentwicklung einfließen lassen.
Ja.
Und genau bei diesem Indikator als Time to Market, als Frühindikator für Innovationsfähigkeit. Und da können Unternehmen wirklich wenn sie sich darauf fokussieren und Projekte schneller durchführen, dann kann man das entscheidet im Prinzip über Erfolg oder Misserfolg am Markt.
Was wiederum dann Einfluss hat auf die WIP, ja? Also auf die Work in Progress vermutlich auch. Gell?
Richtig.
Genau. Welche Hebel haben denn Unternehmen, um ihr TTM messbar zu verkürzen?
Also der wichtigste Hebel ist die Fokussierung. Klare Prioritäten und natürlich also weniger parallele Projekte. Und daneben helfen auch agile Entwicklungsprozesse, automatisierte Tests, frühes Prototyping, enge Zusammenarbeit zwischen Entwicklung, Management, Business. Und manche Unternehmen verkürzen ihre Time-to-Market auch durch modulare Architekturen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man da herangehen kann.
Mhm.
Und da ist auch wichtig, mit dem Engpass, ja, mit dem Engpass zu schauen, wie kann ich signifikante Verbesserungen erzielen? Wie kann ich signifikante Verbesserungen auch im Bereich Wirtschaftlichkeit erzielen? Das ist wichtig.
Aha. Wie kann man das Time to Market denn sinnvoll mit Wettbewerbern dann vergleichen? Also wie mache ich das dann?
Also dieser Vergleich ist an sich schon ziemlich schwierig, weil Methoden und Produktkomplexität unterschiedlich sind.
Mhm.
Aber man kann sich auch an Branchenbenchmarks orientieren. Vor allem die eigene Entwicklung im Zeitverlauf betrachten. Das heißt, man sieht natürlich nach außen einerseits, aber vor allem nach innen, um zu sehen, wo entstehen Wartezeiten, wo sind die Schnittstellenprobleme, wo sind systematische Auffälligkeiten, die auch Time-to-Market dann entsprechend automatisch reduzieren können. Ziel ist nicht, schneller um jeden Preis zu werden, das ist klar, sondern schneller mit gleichbleibender Qualität.
Mhm. Mhm. Ein wichtiger Aspekt ist ja auch eben die Umsetzung und die Kultur. Welche Rolle spielt denn die Unternehmenskultur bei dem Umgang mit Kennzahlen? Also wir haben oben schon mal ein bisschen angesprochen, Führung ist wichtig, die Führungsetage muss definitiv dahinter stehen und das auch wirklich forcieren oder eben auch die Einführung sozusagen vorgeben, vorleben auch. Wie ist es denn mit der Unternehmenskultur? Welches Gewicht hat die dabei?
Also die Unternehmenskultur spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Also Kennzahlen entfalten nur dann Wirkung, wenn sie in einer Kultur genutzt werden, die auf Lernen und Verbesserung statt auf Kontrolle ausgerichtet sind. Und man kann KPIs auch durchaus missbrauchen, um Fehler aufzudecken, aber das blockiert Offenheit. Und in einer lernorientierten Organisation dagegen dienen sie als Navigationshilfe. Da, wo ich stehe, ich habe ein Problem erkannt und ich kann darauf basierend handeln. Und da ist es sehr wichtig, dass man, da sind die Führungskräfte sehr stark gefragt, mit ihren Soft Skills eine Unternehmenskultur, Umgebung zu schaffen, wo Leute sich wohlfühlen, wo sie auch sich offen ausdrücken können.
Also eben nicht als Kontrolle, sondern als Steuerungshilfe das auch wahrnehmen und dann entsprechend auch den Nutzen sehen können, den Mehrwert sehen können. Genau. Gibt es Tools oder Dashboards, die Sie für transparentes KPI-Reporting empfehlen können?
Die Frage kriege ich auch sehr oft gestellt. Und es gibt kein einzelnes Tool, das alle Bedürfnisse abdeckt. Das sollte man einfach für immer abhaken. Aber es ist viel entscheidender, dass die Systeme miteinander sprechen. Also ein automatisierter Datenaustausch zwischen Projektmanagementsystem, ERP-System, Ressourcentools möglich ist. Wichtig ist, dass an erster Stelle, dass man die Disziplin mitbringt, die Daten zu pflegen. Weil die Datenqualität ist hier äußerst wichtig für jedes Dashboard. Und wenn Daten nicht aktuell und vollständig sind, dann helfen die besten Tools und Visualisierungen nicht.
Na, das kennen wir ja auch. Also wir haben ja auch mit einem Schnittstellenmodul, das wir schon seit gefühlt 20 Jahren im Einsatz haben, wo wir auch eben SAP anbinden können und alle möglichen anderen Tools anbinden können, weil eben in der Projektmanagement-Welt ist es nun mal A und O, dass die Tools miteinander sprechen können, ja. Also auch für die ganzen anderen Themen ist es ja wichtig. Und dann, wenn man so ein System schon mal hat, dann kann man ja auch wunderbar die KPIs einsammeln, die, von denen Sie jetzt gesprochen haben, gell? Genau.
Und was ich tatsächlich sehr oft erlebe, also wenn man so eine Liste nimmt und anfängt aufzuschreiben, wie viele Tools Unternehmen haben, das ist eine unheimlich lange Liste. Und wenn man fragt, okay, wie reden die Tools miteinander? Entweder bekomme ich als Antwort gar nicht oder nur sehr bedingt. Und das ist ein Problem.
Ja. Also da sind Schnittstellen jedenfalls der Weg zum Glück, sag ich mal. Genau. Wie kann denn ein PMO diesen Prozess noch organisatorisch unterstützen? Haben Sie da noch einen Tipp für uns?
Ja, also das PMO ist tatsächlich der Taktgeber für Transparenz. Es definiert Standards, sorgt für einheitliche KPI-Definitionen und hilft den Teams, die Zahlen auch richtig zu interpretieren. Also gute PMOs verstehen sich nicht als Kontrollinstanz, sondern sie sind sogenannte Enabler. Sie machen komplexe Zusammenhänge sichtbar und übersetzen das auch entsprechend für das Management und sorgen für die sind so quasi Datenhüter.
Werfen wir noch einen kurzen Blick in die Zukunft. Wie denken Sie denn, wird sich das Thema KPI-Steuerung in den nächsten Jahren weiterentwickeln, vor allen Dingen auch im Blick auf KI und Automatisierung?
Also wir stehen hier erst am Anfang einer sehr spannenden Entwicklung. Und KI-gestützte Systeme werden in Zukunft vor allem nicht nur Abweichungen erkennen, sondern auch Ursachen analysieren, Handlungsempfehlungen geben. Das heißt, auch quasi eine Art Frühwarnsystem mit Diagnosefunktion. Ja. Und diese automatisierte Datenintegration wird dann also die Aufwände drastisch senken. Ja? Das heißt, statt stundenlang Reports zu erstellen, können Projektmanager einfach auf ihre Tools zurückgreifen. Aber wichtig ist trotzdem die Datenqualität. Wenn die nicht stimmt, dann funktioniert das nicht.
Wo wir wieder bei der Einheitlichkeit sind. Genau. Gibt es noch Kennzahlen oder Ansätze, die in Zukunft wichtiger werden, als wir sie jetzt schon besprochen haben?
Ja, also zum Beispiel Lernzyklen oder Innovationsrate oder auch Teamzufriedenheit. Das sind so gewisse softe Faktoren, die man auch messen soll. Und diese Werte zeigen, wie anpassungsfähig eine Organisation auch wirklich ist. Und auch Thema Nachhaltigkeit gewinnt immer mehr an Bedeutung und Energieeffizienz, auch Ressourcenauslastung. Also das heißt, das sind so Steuerungsgrößen. Und ein Trend, den ich sehr spannend finde, ist Leading Indicators. Also das sind Kennzahlen, die zukünftige Entwicklungen vorhersagen. Also nicht nur, wir messen die Vergangenheit, sondern tatsächlich als Frühwarnsignal Projekten helfend tatsächlich vorausschauend zu arbeiten, statt nur rückblickend.
Also das wird eher leichter, einfacher, besser, vorausschauend eben zu arbeiten.
Genau, wenn man die Spielregeln beachtet und auf die Datenqualität achtet.
Klar. Was ist Ihr wichtigster Rat zum Abschluss an Organisationen, die ihre Projekte künftig wirtschaftlicher steuern möchten?
Klein anfangen. Klein, aber konsequent. Also viele Unternehmen scheitern daran, dass sie zu schnell zu viel wollen. Drei gute, sauber definierte KPIs, die regelmäßig genutzt und verstanden werden, sind viel wichtiger als 20, die nur überflogen werden oder gar nicht angeschaut werden. Und zweitens, das Thema Führung verankern. Also Kennzahlen wirken nur, wenn sie aktiv genutzt werden in einer Kultur, wo man nicht verurteilt und nicht Fingerpointing betreibt, sondern wirklich als Werkzeug nutzt, um gemeinsam zu lernen. Und wenn das gelingt, entsteht eine echte Steuerungsfähigkeit und Projekte werden nicht nur effizienter und erfolgreicher, sondern vor allem viel profitabler.
Und da wollen wir hin. Das ist ein schönes Schlusswort, das würde ich so stehen lassen. Vielen, vielen Dank, Herr Ziebert, für Ihre Zeit und für alle Hörer, die gerne noch auch nochmal das schriftlich haben. Es gibt einen Blogartikel zum Thema. Ich verlinke das natürlich in den Shownotes. Natürlich ergänze ich auch den Link zu dem Buch von Herrn Ziebert, Profitmaschine Projektmanagement, wo aber noch ein bisschen weiter nicht nur über KPIs gesprochen wird, sondern generelle Wirtschaftlichkeit. Sehr spannend. Vielen, vielen Dank, Herr Ziebert. Und vielleicht eben beim nächsten Podcast sprechen wir noch über die anderen Aspekte der Wirtschaftlichkeit. Würde mich freuen, wenn Sie nochmal unser Gast sind.
Ja, sehr gerne. Dankeschön.
Dann tschüss.
Tschüss.
Sie haben Feedback zur neuen Folge? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@theprojectgroup.com oder kommentieren Sie einfach direkt unter den Shownotes. Und natürlich, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, geben Sie uns gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform und abonnieren Sie uns. Vielen Dank und einen wunderschönen Tag.